Moin aus Hamburg in die Welt zu einer neuen Folge von MB präsentiert, eurem neuen Lieblingspodcast über Games. Für euch am Start mit wundervollen Fragen wie immer Marc und an meiner Seite mit vielen Antworten Bastian. Heutiges Thema ist Killerspiele. Bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Disclaimer vorweg. Wir vom Podcast MB präsentiert distanzieren uns von jeglicher reeller Gewalt. Gerade in der heutigen Zeit, wo Kriege und Konflikte herrschen, wo Attentate vollzogen werden, wo es generell so scheint, als ob es schnell eskalieren kann in alle möglichen Richtungen, sagen wir Nein zu physischer und psychischer Gewalt. Ansonsten soll es aber jetzt informativ und spannend losgehen. Viel Spaß.
Ja, Bastian, mir wurde letztens auf YouTube eine Doku angezeigt von ZDF Info über sogenannte Killerspiele. Ich habe die Doku auch schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, geguckt, aber ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern und dachte, ja, wäre ja vielleicht ein spannendes Thema für unsere Folge. Und deswegen habe ich da mal reingeschaut. Ich habe die dann auch tatsächlich zu Ende geguckt, die ging auch nicht so lang. Aber mir waren so ein paar Sachen aufgefallen und da würde ich gerne mal mit dir darüber reden. Ich weiß nicht, hast du die Doku schon mal gesehen oder sagt dir der Begriff überhaupt irgendwas?
Auf jeden Fall. Ich kenne sowohl die Doku als auch, ich kann mich auch noch gut an die damalige Berichterstattung erinnern, weil meine Mutter meinen Vater damit konfrontiert hat. Ist tatsächlich bei mir noch sehr präsent. Also das Wort ist auch verhasst, wie glaube ich bei vielen Gamern aus unserer Generation. Also das Wort Killerspiele, das hat komischen Vibe damals in Deutschland gehabt.
Ja, also ich habe in der Doku war es halt so, dass es in zum öffentlichen Thema erst durch diesen Amoklauf in den USA geworden ist. Also dass man da erstmal das zum ersten Mal drüber berichtet hatte. Und später war ja in Erlangen auch sozusagen ein Attentat passiert in einer Schule. Und das Interessante war, Ego-Shooter wurde halt sozusagen als Nummer 1 Sündenbock ausgerufen von den Medien. Und allen voran halt Counter-Strike, was ich zu der Zeit dann, glaube ich, noch nicht gespielt habe, aber zwei Jahre dann später, 2004, angefangen habe zu spielen. Das Interessante war halt dabei, dass der in der Doku gesagt kam, dass der Attentäter von Erlangen sogar nie Counter-Strike gespielt hatte selbst, ne? Und sie haben es trotzdem dann zum Sündenbock gemacht und dadurch kam halt irgendwie so dieser Konflikt zwischen Gamer und Unwissende auf und noch nicht einmal so ein Generationskonflikt unbedingt. Also es war natürlich vornehmlich Eltern, die gesagt haben, so das muss verboten werden, meine Kinder spielen sowas nicht oder dürfen sowas nicht spielen. Aber es gab tatsächlich auch viele Erwachsene, die schon ein bisschen reflektierter damit umgegangen sind und sich gesagt haben, ja gut, es lag wahrscheinlich nicht unbedingt an den Spielen, sondern vielleicht an der Psychose des Attentäters direkt. Und das war vielleicht ein Punkt von vielen, die dann zusammengeführt haben.
Mhm. Ich will da thematisch vielleicht ein bisschen früher ansetzen. Das Ding mit den Attentaten, für mich war die Frage immer, warum geht man bei der Schuldfindung von den Menschen weg? Das habe ich nie so ganz verstanden. Weil egal welchen Impact wir Menschen in dieser Welt hinterlassen oder bekommen, sei das durch Sozialisierung durch unsere Eltern, sei das durch Sensibilisierung durch die Medien oder sonst irgendwas, am Ende sind wir Menschen für unsere Taten verantwortlich. Und mir tun Menschen, die glauben, dass sie anderen Menschen Leid zufügen müssen, um irgendwas in ihrem Leben zurechtzubekommen oder zu rechtfertigen. Es tut mir unfassbar leid, dass diese Menschen so ein Leben haben. Aber ich habe kein Verständnis dafür und das hatte ich auch schon als Junge nicht. Vielleicht heute kann ich da ein bisschen reflektierter drüber reden. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn Menschen versuchen, vor allem, wie du selber gesagt hast, der vor allem damals kam die Rüge von Leuten, die überhaupt nichts mit der digitalen Infrastruktur dieser Welt zu tun hatten. Das waren Leute, die haben teilweise noch analog gelebt, gefühlt. Und die haben dann das Neue, was aufkam, Gaming und dann auch natürlich Ego-Shooter mit Counter-Strike, haben das verteufelt und haben das dann an den Pranger gestellt. Das ist für mich ein ziemlich einfaches menschliches Verhalten. Das gab es bei jeder Form der Technologie. Handys wurden am Anfang für Teufelswerk erklärt und man könnte uns ja abhören und dies und das und Fernseher und Radio und ich weiß nicht, das ist für mich alles, es ist für mich immer nicht weit genug gedacht gewesen. Weil sicherlich kann der Impact, und das möchte ich gar nicht relativieren, weil das stimmt, vor allem wenn man in Bezug jetzt auf heutige Games guckt, was wir uns medial reinziehen können an Gewalt, an, ich sag mal, Sexualisierung, an Illegalität, da kann man sich in Games und auch in Filmen und sonst irgendwas schon sehr austoben heute in der digitalen Welt. Aber für mich, vielleicht mag das reflektiert sein, und manche Menschen können das nicht reflektieren, aber ich sehe es so. Wer aber trotzdem den Schritt macht, von der digitalen Welt, von dem, was er meint, glaubt, gesehen, gefühlt, gedacht zu haben, wenn er das in die reale Welt transportiert, dann liegt der Fehler beim Menschen. Nicht bei einem Game, nicht bei einer Zensur. Selbst wenn ein 14-Jähriger, oder machen wir es krass, wenn ein Kind einen Ego-Shooter zockt und dann meint, Amok laufen zu müssen, dann liegt für mich nicht die Schuld beim Game. Dann liegt für mich die Schuld bei den Eltern, bei der Aufklärung, und bei dem allgemeinen Umgang mit diesem Thema, mit diesem Kind. Das hat für mich noch nie etwas mit den Games zu tun. Es ist schrecklich, was da damals passiert ist. Und leider ist das ja auch ein Thema, was immer häufiger gefühlt seit den 2000ern, auch wenn es davor natürlich schon Amokläufe auf der ganzen Welt gab. Aber das in Verbindung zu setzen, in irgendeiner Art und Weise mit Ego-Shootern oder mit Killerspielen, wie es ja dann in Deutschland publiziert wurde, absoluter Bullshit.
Ja, sehe ich genauso. Ich fand das ein ganz schönes Beispiel, was du eben gesagt hast mit den Medien im Allgemeinen. Ne? Ich weiß doch, dass ich damals im Deutschleistungskurs hatten wir, ich weiß nicht, ob es dir das Buch was sagt, jetzt schwenke ich natürlich thematisch vielleicht ein bisschen ab, aber es passt ganz gut darauf, hatten wir Goethe gelesen, und zwar Die Leiden des jungen Werthers. Und das war 1800 irgendwann erschienen, ich weiß nicht mal das genaue Jahr. Aber das Krasse war, das war in Europa so populär geworden, das Buch, es wurde auch in viele Sprachen übersetzt, sodass die auch Gedanken gemacht haben, weil es da um Selbstmord geht in dem Buch, dass sich dann auch viele Jugendliche tatsächlich Selbstmord begehen werden, wenn sie dieses Buch lesen. Also das war wirklich tatsächlich wie so ein roter Faden durch neue Medien gezogen mit der Menschheitsgeschichte.
Um direkt auf diesen Punkt mit Goethe einzugehen, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad kann ich das rein von der menschlichen Komponente her verstehen. Denn meistens ist es bei uns Menschen, zumindest empfinde ich das so, immer so, dass wir uns sehr leicht von Dingen beeinflussen oder triggern lassen, die Einfluss auf die Gesellschaft haben. Seien das jetzt große Firmen, seien das bekannte Menschen, so wie zum Beispiel jetzt Goethe, bekannter Schriftsteller, den die Menschen selbst über Europa hinaus kennen. Also jeder weiß gefühlt, wer Goethe ist. Und wenn so jemand oder eine Firma oder ein Produkt, wie zum Beispiel Games, wenn die dann so massiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, dann ist es immer irgendwie gewesen, dass Menschen, die sich thematisch nicht damit auseinandergesetzt haben, oft diesen Dingen die Schuld zu schieben, weil sie das Ganze verteufeln, weil es ist ja etwas Neues, es ist ja etwas anderes, es ist nicht die Norm und deshalb ist das dann Schuld für ganz viele Probleme. Das ist für mich immer, und das spreche ich jetzt nur für mich selber, das ist für mich immer unfassbar kurzsichtig und fast schon kleingeistig. Es ist vernünftig, dass man vielleicht gewisse Themata, wie jetzt zum Beispiel die bildliche Darstellung von Selbstmord durch Goethe, dass das natürlich ein kritisches und auch zu bedenkendes Thema ist. Aber am Ende sollte und kann bei sowas immer nur Aufklärung funktionieren, weil am Ende des Tages, vielleicht auch passend zu der Thematik, dass wir zu Games zurückkommen, Goethe war ein Schriftsteller, also Goethe hat Geschichten erfunden. Wir reden hier nicht von Impact und wenn ich das jetzt auf Games beziehe, die eine direkte Korrelation mit der Realität haben. Also das hat nichts irgendwie mit Geld verdienen oder mit Einkaufen oder mit dem täglichen Weg zur Arbeit zu tun, sondern das sind kreative Inhalte, die wir Menschen in unserem Leben konsumieren. Und jeder Mensch mag andere Dinge und Menschen, die, ich sag's mal ganz vorsichtig, aber so sehe ich es leider bis heute, weil ich das immer noch finde, dass es so ist. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die verteufeln Gaming aus Prinzip, weil das ja etwas ist. Damit entfernt man sich ja so weit weg von der Realität und dasselbe könnte man mit Filmen oder mit Büchern machen. Und das ist immer dieser, wenn ich es jetzt auf ins Deutsche beziehe, dieses typische, der deutsche Zeigefinger. Also immer, das darf man nicht, das soll man nicht, das macht man. Das ist für mich immer furchtbar, furchtbar kleingeistig, weil natürlich, wir Menschen haben alle völlig unterschiedliche Interessen. Ist cool. Aber Dinge zu verteufeln, so auch das Thema Toleranz, was ja zum Glück in den letzten Jahren sehr deutlich stärker geworden ist, auch im globalen Rahmen, lass die Menschen Menschen sein. Und natürlich ist sowas wie diese Attentate, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen, das ist unfassbar schlimm gewesen und ist auch immer noch schlimm. Ich meine, es gibt ja immer mal wieder Attentate auf der ganzen Welt. Aber dafür jetzt die Schuld bei Dingen zu suchen, die nichts mit den Menschen dahinter selber zu tun haben, halte ich für sehr, weiß ich nicht, verantwortlich.
Kurz gedacht, ne? Ja, auf jeden Fall kurz gedacht. Das ist...
Ja, nee, bitte.
Nee, ich wollte sagen, da würde ich auch gleich anschließen. Ich habe ja die Doku auch noch weitergeguckt und mir ist halt aufgefallen, dass halt die Medien daran ein großes Interesse hatten, so ein Framing zu verbreiten. Also Framing im Sinne von Meinungsbildung zu diesem Thema. Und das war krass, weil damals sind ja auch parallel zu dem Spiele-Release von Counter-Strike auch so langsam LAN-Partys entstanden, auch in Deutschland. Und LAN-Partys war an sich der Begriff, der wurde erst später gebildet. Vorher haben sie es halt Zusammenkunft von PC-Spielern oder so genannt, keine Ahnung. Aber es wurde halt immer populärer und für die Medien dann auch interessant, weil sie das dann verfolgt haben. Und so ein Interviewer fragte dann zum Beispiel mal einen Jugendlichen in der Doku, der dann gerade auf der LAN halt Counter-Strike gezockt hat, eiskalt, was macht daran Spaß, Leute zu erschießen? Also der hat ihn gar nicht gefragt, wer bist du, wie heißt du und so, sondern die haben einfach zumindest so dieses Geframte, diesen Ausschnitt gezeigt und meinte dann halt, was macht daran Spaß, Leute zu erschießen? Und der guckt ihn so an, ne, der war vielleicht, keine Ahnung, 16 oder so und meint so, komm ey, für mich ist das einfach nur ein Spiel, ne? Es geht mir nicht darum, irgendwie so nach dem Motto, geil, jetzt habe ich den umgebracht oder so. Sondern hatte das Beispiel dann Mensch Ärgere richtig gebracht, dass man da ja auch Figuren schlägt und sich dann keine Gedanken macht, so warum wurde die jetzt geschlagen und so oder was für einen Hintergrund hatte das und keine Ahnung. Das fand ich echt ganz sympathisch und lustig, weil ich glaube, hätte der mir diese Fragen gestellt, ich wäre so ausgerastet damals.
Ich glaube, es ist jetzt in Bezug auf diesen Redakteur, ich bin mir ziemlich sicher, dass der zum Beispiel niemals gezockt hat. Ich will thematisch da ein bisschen anders drauf eingehen, weil ich glaube, dass, ich fange vorne an. Als LAN-Partys aufkamen, war es eine Erscheinung, so wie Jugendtrends, so wie ganze, ich sag mal, Orientierungen, nach denen sich vor allem Jugendliche orientieren. Und das ist immer etwas, was automatisch einen Generationskonflikt hervorruft. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung. Alles, was irgendwie mal im Hype war, ist erst durch Jugendliche, sage ich mal, transportiert worden. Dann wurde es von den Medien aufgenommen und wurde als Randerscheinung dargestellt. Und so war es mit Gaming am Ende auch. Die Frage an und für sich impliziert schon, dass also des Redakteurs oder des Interviewers, wie auch immer, dass er da schon mit einer Grundvorverurteilung drangegangen ist. Und da komme ich wieder auf dieses Thema Toleranz zurück. Zum einen ist es unhöflich, jemanden sofort meinungsbildnerisch zu fragen. Das ist auch kein guter, nehmen wir es jetzt mal vorsichtig, investigativer Journalismus, brauchen wir nicht drüber reden. Und zum anderen zeigt das aber auch eine ganz klare Haltung, was man ohnehin schon gedacht hat. Weil für uns Gamer geht es, wenn wir jetzt bei Shootern bleiben, Es geht nicht darum, dass da bildlich dargestellt wird, dass ein Individuum getötet wird. Sicherlich, das wird es, rein visuell. Aber das wird es auch in Filmen und das wurde es schon in Büchern. Es gibt Bücher, die sind so unfassbar grausam. Also lange bevor es Videos und Filme gab. Die Darstellung von Gewalt ist tief in der menschlichen Kultur verankert. Wer das leugnet, der hat einfach nicht aufgepasst, meine Meinung. Gaming in Bezug auf, bleiben wir bei Counter-Strike, hat diese Art der Gewaltvorstellung natürlich krass, ich will nicht sagen revolutioniert, aber auf ein anderes Level gehoben. Also plötzlich war die Darstellung von Gewalt, und jetzt denke ich, kommt ein wichtiger Punkt, für einen selber individuell machbar. Also Filme, Bücher, Musik oder Illustrationen sind immer von jemandem geschaffen und daran kann man nichts mehr ändern. Also das ist visuelles Bildmaterial, nenne ich es jetzt mal so, was da ist. Im Gaming hat der Gamer selber oder GamerInnen, um das jetzt auch ein bisschen gendermäßig korrekt zu machen, hat direkten Einfluss auf die Darstellung der Gewalt, so wie sie gerade auf seinem Bildschirm passiert. Dass das für Menschen, die damit nie Berührungspunkte hatten, und ich meine, wir reden ja auch von den Anfang der 2000ern, das ist über 20 Jahre her, da war die Wahrnehmung solcher Dinge anders. Es hat sich damals niemand darüber echauffiert, dass es grausame Kriegsfilme oder Ähnliches gab. Und ich rede nicht von Kriegsfilmen, die wirklich gut gemacht sind, die reflektieren sollen, wie grausam und brutal Krieg ist, sondern diese ganzen glorifizierten Sachen. Das war nichts oder ist meiner Meinung nach nichts anderes. Nur die Art der Interaktion mit dem Medium ist eine andere, weil beim Gaming hat der Gamer die Kontrolle, wie die Szene dargestellt wird, in einem Film nicht. Und vielleicht noch abschließend, es ist auch lächerlich, hast du ja auch selber gesagt, den Punkt, einen 16-Jährigen beziehungsweise ein Kind nach einer super krass reflektierten Meinung zu fragen. Also da kann nur Blödsinn bei rauskommen. Heißt nicht, dass Kids nicht reflektiert sind. Aber seien wir ehrlich, es hat einen Grund, warum Kinder nicht wählen können. Es hat einen Grund, warum Kinder allgemein in der Gesellschaft keinen hohen Einfluss durch ihre Meinung haben, weil sie in ihrem Mindset noch nicht gesettet sind und weil sie noch nicht, vermeintlich meistens, noch nicht den richtigen Weg im Leben haben, um wirklich reflektiert über das eigene Handeln zu sprechen. Und das dann in Form eines Beitrags von einer erwachsenen Person, die Fragen stellt, auszunutzen, um ein gewisses Licht, wie du sagst, Framing auf eine gewisse Art, auf eine neue Randerscheinung, wie jetzt das Gaming zu setzen. Das ist einfach nur, das ist Manipulation, mehr nicht. Wie du selber gesagt hast, das ist Meinungsmache.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch nicht umsonst halt die FSK und die USK. Ich meine, Deutschland ist halt so ein bürokratisiertes Land, was ja auch viele Vorteile, aber auch natürlich manchmal auch viele Nachteile mit sich bringt. Aber es ist halt, wie es ist. Und dass es die USK gibt, ist schon, denke ich, ein ganz guter Hinweis darauf, wie man sozusagen Leitfaden sich nehmen könnte für unwissende Eltern beispielsweise. Also meine Mutter, die war halt immer schon so, dass sie ihren Kindern, sofern es halt ging, alles ermöglichen wollte, was sozusagen die Kinder sich an Wünschen vorgestellt hatten. Bei mir war das, ich habe das auch letztens in der Special-Folge, die ich hochgeladen habe, auch schon so ein bisschen erklärt. Da habe ich so einen kleinen Einblick in meine Jugend und Kindheit gebracht. Und da ging es halt auch darum, dass meine Mutter mit ihren Schülern, weil sie ja Lehrerin war, damals diskutiert hat, meint ihr, es ist richtig, dass ich halt Computerspiele oder Videospiele in den Haushalt hole für meine Kinder. Und dann haben die halt so Pro und Contra argumentiert. Und am Ende hat sie mir dann tatsächlich den Gamer gekauft und mir damit halt eine riesen Freude bereitet. Und Schnitt, Jahre später, ich habe mehr Konsolen bekommen, einen PC und so weiter. Und meine Mutter hat tatsächlich immer darauf geachtet, ab wie vielen Jahren die Spiele sind. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist halt USK, also Unterhaltungsselbstkontrolle. Das heißt, es ist jedem selber überlassen, ab wie vielen Jahren er das dann halt spielt. Aber für eine berufstätige Mutter, die halt sonst keinen Bezug zu Videospielen hat, war das, denke ich, immer schon ganz wichtig, darauf achten zu können oder zumindest eine höhere Instanz in Deutschland zu haben, die das auch regelt. So war es mich auch bei Counter-Strike in der Doku, jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Die GameStar hat damals halt eine Petition gestartet, weil Counter-Strike indiziert und verboten werden sollte, gerade wegen diesen Sachen, die vorgefallen sind in den Medien. Und es wurde halt dann mehrere 10.000 Mal unterschrieben und am Ende hat das Bundesamt entschieden, dass halt Counter-Strike nicht gefährlich sei und ab 16 Jahren weiterhin auf dem Markt bleiben darf. Genau, das wollte ich dazu nochmal sagen, was ich ganz positiv auch fand in der Doku.
Ich denke, das zeigt auch sehr gut, wie reflektiert dann am Ende auch ein Gremium mit der Situation umgeht. Weil man hätte jetzt ja auch vielleicht meinen können, dass die Stimmung in der Politik so ist, dass man diesen Impact, den Counter-Strike zu dieser Zeit hatte, auf keinen Fall machen möchte. Und am Ende war es dann doch so, dass das Konzept der, ich sag mal, gesellschaftlichen Interaktion, was ja meistens Petitionen sein sollten oder können, dass das dazu geführt hat, dass das Ganze dann reflektiert betrachtet wurde und dann da einfach ein FSK vorgesetzt wurde. Also für mich ist das so, für mich hat man versucht, viele Probleme, die zu dieser Zeit geherrscht haben und die immer noch herrschen, versucht auf ein Medium abzuwälzen. Und das ist für mich, ich komme da thematisch ein bisschen drauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es ein bisschen, also dafür, dass wir alles mal halbwegs intelligente Menschen sind, halte ich es für ein bisschen schwach, wenn man einem Medium, also nur der Instanz Medium, die Schuld für menschliches Verhalten gibt. Sicherlich ist es so, wir Menschen sind beeinflussbar und gerade jetzt 2025, wenn wir uns angucken, was auf der Welt für eine Meinungsmache gemacht wird durch Falschinformationen, Fake News ist ja auch heute so ein Thema. Das ist zwar alles schlimm und das ist zwar alles in einer gewissen Art und Weise nachvollziehbar, aber gerade für ein intelligentes Wesen wie den Menschen sollte eigentlich klar sein, dass die, wenn wir überhaupt von Schuldzuweisung reden, dann muss die beim Menschen beginnen. Und wie gesagt, dass es verboten werden sollte, das ist für mich wieder typisch deutscher Zeigefinger. Das ist, und auf der anderen Seite, wie sehr haben sich auch Dinge, die wir vermeintlich meinen, dass sie richtig sind, geändert? Also wenn wir jetzt noch über die Anfang der 2000er reden oder vielleicht auch davor, ich vergleiche es mal gerne mit Rauchen. War mal in der Gesellschaft das Nonplusultra. Bis man irgendwann gemerkt hat, absolute Scheiße, sollte man nicht tun oder sollte man so regulieren, dass es nur Erwachsene dürfen. Und so switcht auch ein ganzer gesellschaftlicher Konsens. Und genauso ist es beim Gaming gewesen. Gaming wurde anfangs übelst verteufelt. Meine Mutter hatte beispielsweise auch mit vielen Dingen Probleme, die mein Bruder und ich gemacht haben. Mein Vater weniger, weil mein Vater hat uns da quasi reingeführt. Durch den sind wir quasi zum Gaming gekommen. Letztendlich war es dann aber so, vielleicht hatte ich da auch das Glück, dass ich konnte oder wir konnten mit meiner Mutter immer einen guten Dialog führen und das hat zu einer gewissen Aufklärung beiderseits geführt. Und am Ende hat man verstanden, worum es darum geht. Natürlich ist es, wenn wir das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen wissenschaftlich oder technisch betrachten wollen, es ist erwiesenermaßen nicht gut für ein noch nicht entwickeltes Gehirn, also das von Kindern, wenn es exzessive Gewaltdarstellung noch während seiner Wachstumsphase erlebt, weil das Traumata auslösen kann oder zu kognitiven Veränderungen in der Wesenheit selber führen kann. Aber das immer als Antrieb dafür zu nehmen, dass man solche Dinge verteufelt, anstatt das Ganze mit Aufklärung zu betreiben, das ist für mich immer der falsche Weg. Also da, genau wie es damals ist, so wie es heute ist, das ist der falsche Weg. Also ich sag mal heute, vielleicht ein kleines Beispiel aus der heutigen Zeit zu nehmen. Viele Menschen scheinen ja Angst davor zu haben, dass Kinder nur noch vor ihren Smartphones oder vor ihren Tablets versauern. So, ja klar, theoretisch kann das passieren, aber dann muss doch dagegen gearbeitet werden. Dann muss doch Aufklärung betrieben werden. Dann müssen sich die Eltern versuchen, in diese Thematas mit einzulesen und nicht auf ihrer vorgefestigten Meinung, nur weil sie ein bisschen älter sind und weil sie das noch anders gelernt haben, dann darauf dann zu beharren. Das kann auch nicht funktionieren. Weil am Ende tun Kinder, vor allem Kinder, das, was die Eltern einem vorleben. Ein ganz wichtiger Einfluss ist natürlich auch die Schule, das gesellschaftliche Leben, Sport, was weiß ich was. Aber einen großen Impact haben doch die Eltern. Und wenn Eltern in einer gewissen Art und Weise Vorbildfunktionen sind, sehr reflektiert und auch sehr tolerant in ihrem Verhalten sind, dann werden Kinder auch Verbote oder gar dass man sagt, ey, das darfst du erst mit 16 oder 17 oder 18. Natürlich wird sich ein Kind darüber streuen, aber wenn da die Kommunikation gut ist, zumindest ist das meine Meinung und ich muss jetzt fairerweise auch sagen, ich habe keine Kinder. Also vielleicht ist das auch alles schön durch die Blume reden, vielleicht klappt das gar nicht so in der Realität, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube, das sollte der Ansatz sein. Also wenn, dann muss es immer durch eine Form der Aufklärung funktionieren, anders geht es nicht.
Kommen wir jetzt zu unseren Top 5 of All-Time Ego-Shooter. Ich sage bewusst nicht Killerspiele, weil das haben wir jetzt politisch das Thema sozusagen abgefrühstückt. Und kommen wir doch lieber zum spaßigen Teil jetzt in Anführungszeichen. Bastian, was ist bei deinen Top 5 denn Platz Nummer 5?
Top 5 reiht sich etwas ein, durch das ich sag mal, das Thema Ego-Shooter kennengelernt habe als Kind oder als jugendlicher Kind. Ich kann es ja hier schon mal spoilern. Also ich habe Ego-Shooter lange vor meiner FSK gespielt, nur mal das nebenbei. Aus mir ist trotzdem was geworden. Nichtsdestotrotz Duke Nukem. Letztendlich Platz 5, weil ich es heute tatsächlich gar nicht mehr spielen mag. Also es gibt ja auch moderne Interpretationen von Duke Nukem, sind jetzt auch schon ein paar Jahre älter, aber es hat mich geprägt, auf jeden Fall in der Wahrnehmung. Das habe ich auch viele, viele Jahre vor Counter-Strike gespielt. Am Ende ist es so, dass ich es aber nicht so richtig, also heute würde ich es nicht mehr zocken, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die mich als Gamer geprägt hat. Und deshalb ist Platz 5 schon irgendwo verdient, halbwegs.
Ja, es ist krass, dass du Duke Nukem Forever sagst. Einer von den Teilen, ich glaube, es war Duke Nukem 3D, war ja 20 Jahre lang auf dem Index sogar, ne? Aber da sieht man mal, wie sich die Zeit auch wieder verändert. Also heutzutage ist das ja auch echt ein Pillespiel im Vergleich zu, was man heute spielen kann.
Und damals war es halt so, es war die einzige Form, also es war ja lange Zeit auf dem Index, weil es so extreme, brutale Finisher-Scenes gezeigt hat. Also dieses klassische, was man ja heute auch kennt, was du ja in Gefühl jedem Game hast, sei das jetzt ein RPG oder sonst irgendwas, so Finisher-Moves, wenn die unfassbar brutal sind. Das war halt damals zu dieser Zeit was ganz Neues und deshalb war es auf dem Index. Überleg mal, was für Spiele man heute auf den Index setzen müsste, rein von der Logik her, wenn man dasselbe Regularium wie damals nimmt und damals war es einfach nur Pixel-Grafik. So, es, weißt du, es war ja nichts. Teilweise, wenn ich mich an Duke Nukem direkt erinnere, das war so weit weg von menschlicher Realität, also der, oder beziehungsweise Fotorealismus im Vergleich zu heute. Und nichtsdestotrotz, das war halt Gewaltdarstellung und Gewaltdarstellung war für viele Menschen ein Problem. Aber, naja.
Ja, mein Top 5, Platz Nummer 5 ist, ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast. Das kam später, glaube ich, auch für den PC, aber damals ist es auf der PlayStation 2 erschienen. Und zwar rede ich von 007 Nightfire. Hast du das mal gespielt, Bastian?
Gespielt nicht, aber gesehen. Und ich habe viele, viele Jahre später dann, habe ich GoldenEye gespielt? Ich glaube, ja. Interessant, dass du es sagst. Ja, aber stimmt, es ist ein Shooter, auf jeden Fall, keine Frage. Aber selber gezockt habe ich es nie mehr.
Ja, also als ich zum ersten Mal Nightfire gespielt habe, das war dieses typische Videothekenspiel. Du selber kaufst es dir nicht, aber du willst es mal testen, weil es halt im Regal steht. Und oftmals war es so, dass ich halt damals zwei gute Freunde in der siebten Klasse hatte, Thomas und André. Und ich hatte halt eine PS2 bei mir stehen und Thomas hatte halt eine Xbox. André hatte, glaube ich, nur eine PS1, aber hat man manchmal auch gespielt, war ja auch nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. No disrespect oder so. Für ältere Konsolen. Aber ja, wir sind dann gemeinsam in die Bibliothek und haben überlegt, was wir uns halt, weil die haben dann beide bei mir übernachten dürfen, uns für den Abend sozusagen gönnen. Und Nightfire war halt einfach, wie soll ich sagen, also wenn halt GoldenEye für den N64 schon überragend war, dann war Nightfire einfach von so den Stellschrauben her, die an denen gedreht wurde, halt nochmal eine Stufe besser. Also bessere Grafik, besseres Movement. Du hattest jetzt auch zwei Analog-Sticks, mit denen du dich halt umgucken konntest. Vorher bei so Spielen wie GoldenEye für den N64 konntest du ja sozusagen nur auf einer Ebene schießen, weil du dich halt nur bewegt hast und du hattest aber keinen zweiten Stick, um dich umzugucken. Und ey, wir haben so viel gelacht. Also für mich war das halt ein Multiplayer-Titel. Es hatte natürlich, es war eigentlich hauptsächlich ja ein Singleplayer-Spiel mit einer genialen, typischen James-Bond-Story. Aber wir haben es halt Splitscreen gespielt auf dem Wohnzimmerfernseher und wir haben teilweise so gelacht, weil, weiß ich nicht, weil wir uns halt gegenseitig Fallen gestellt haben und ja, ich habe auch nicht mehr so klare Erinnerungen daran. Ich weiß halt nur noch, dass diese Übernachtung, die wir da damals hatten, echt lustig war vom Spielen her, weil man durfte ja bei Splitscreen, mussten wir halt uns wirklich gegenseitig versprechen, dass wir nicht auf den Screen gucken von dem jeweils anderen, um zu sehen, wo der gerade auf der Karte ist. Und ja, das war halt echt, daran erinnere ich mich echt gern zurück.
Glaube ich dir, definitiv. Und ich finde auch, dass gerade, wenn wir jetzt mal aus unserer Generation sprechen, viele Aspekte des Gamings sind für uns auch pure Nostalgie. Und das haben vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht mit der Killerspiel-Thematik was zu tun hatten. Jeder Mensch, der zu irgendetwas eine nostalgische Haltung hat, wird das Ganze immer ein bisschen vielleicht mehr romantisieren als das andere, aber gleichzeitig auch eine völlig andere Haltung dem gegenüber haben. Und das dazu vielleicht noch.
Ja. Kommen wir zu Top 5, Platz 4. Was hast du denn da, Bastian?
Es ist tatsächlich Counter-Strike. Ah, ja. Also das klassische Counter-Strike. Mhm. Ich fand's immer und ich find's auch heute noch cool. Es ist bei mir aber nur auf Platz 4, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, weil ich da nicht gut drin bin. Ich bin sehr gut, wenn es in Singleplayer-Spielen darum geht, gut zu sein, aber ich bin nicht im repetitiven, sondern im, wie ist das Fachwort dafür, im kompetitiven Modus. Mit anderen Online-Spielern, da bin ich nicht gut drin. Und das hat mir dann irgendwann alles rausgenommen. Also ich habe Counter-Strike ganz zu Anfang noch natürlich ganz oft auch mit Bots gespielt, hat Spaß gemacht, aber irgendwann war es dann auch ausgelutscht. Und dann kam was anderes, was meiner Meinung nach, glaube ich, naja, die Ironie ist ja, ich habe den nächsten Platz tatsächlich später gespielt als Counter-Strike, da kommen wir gleich zu, da macht das thematisch auch Sinn. Aber als ich das dann gespielt hatte, das hat dann erstmal viele Jahre meines Lebens in Anspruch genommen und hat mich auch geprägt.
Ja, sehr gut. Geht mir auch so. Ich habe Counter-Strike tatsächlich, also 1.6, ich rede immer von Counter-Strike 1.6, weil das auch die populärste Version war, würde ich behaupten. Habe ich auch noch in meiner Liste, aber dazu später. Mein Platz 4 ist, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gespielt hast, Halo 1 für die erste Xbox.
Ich habe Halo tatsächlich, also ich habe es viele, viele Jahre später gespielt. Das ist erst ein paar Jahre her, da habe ich alle Spiele einmal durchgespielt. Ich habe es als Kind oder beziehungsweise als jüngerer Mensch habe ich es nicht mitgenommen, weil ich war mehr auf PC fokussiert. Also ich habe auch nie bis vor ein paar Jahren eine Konsole gehabt und Halo war für mich immer ein Xbox-Spiel und ich hatte zu Xbox nie so den direkten Bezug. Ich habe immer viel darüber gehört. Es ist ja auch eines der Steckenpferde von Xbox überhaupt immer gewesen. Aber zu der Zeit, wo ich dann wirklich sagen könnte, dass es so ein All-Time-Favorite ist, da habe ich es einfach nicht gespielt. Und deshalb ist es bei mir nicht in der Liste. Aber ich kenne die Spiele alle.
Ja, bei mir war es halt damals so, es gab ja immer noch diesen Konsolenkrieg, also dieses, wie soll ich sagen, dieser künstlich aufgebauschte Konsolenkrieg von wegen, wenn du in der Klasse Leute hattest, ein paar hatten eine PlayStation, ein paar hatten eine Xbox, meine Konsole kann das und das besser, meine Konsole hat aber mehr Spiele, bla 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 und so. Und das war halt auch immer so ein freundschaftliches Necken eigentlich. Natürlich waren wir am Ende darüber froh, dass wir sozusagen nicht alle eine PlayStation oder nicht alle eine Xbox hatten, sondern auch mal sozusagen über den Tellerrand hinausschauen konnten. Und das war, wie gesagt, bei Thomas der Fall, von dem ich auch eben schon berichtet habe. Der hatte nämlich damals eine Microsoft Xbox. Und alter Schwede, es ist wirklich wie so ein roter Faden, ne? Also roter Faden der Technik, würde ich sagen. N64, du hattest einen Analogstick, ne? Habe ich ja eben schon erklärt. Dann kam die PlayStation 2 mit zwei Analogsticks. Und dann kam die Xbox. Und die hat das mit deren Controller, der hatte auch zwei Analogsticks, zwar seitlich nochmal versetzt auch zueinander, aber dieser Controller, dieses Gefühl, wie du Ego-Shooter zum ersten Mal dann auf der Konsole wirklich fassen konntest, mit richtig guter Grafik zur damaligen Zeit, das war auch nochmal genial. Ich habe das nie wirklich im Multiplayer gespielt, klar gegen Thomas dann 1 gegen 1 mal, aber ich war auch gleichzeitig von der von dieser Sci-Fi-Thematik sehr fasziniert. Sci-Fi kriegt mich sowieso immer. Und Halo 1 dadurch mein Platz 4. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Jetzt wird es, glaube ich, langsam spannend. Was hast du da, Bastian?
Half-Life. Natürlich das Original. Das Remake ist auch großartig, was es auf Steam gibt. Wenn ihr das nicht kennt, checkt es mal aus. Es ist ein unfassbar gutes Remake. Aber Half-Life 1 ist für mich definitiv Platz 3. Das hat mich in meiner Gaming-History, wenn ich das so nennen möchte, sehr geprägt. Ich kann das immer noch spielen. Es ist, glaube ich, das Spiel, was ich über mein ganzes Leben verteilt am meisten gespielt habe. Meilenstein im Gaming. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich, also Counter-Strike, für die, die es nicht wissen, Counter-Strike ist ja offiziell eine Mod von Half-Life gewesen, also kam logischerweise dann auf die Zeit bezogen später. Ich habe es tatsächlich andersrum gespielt und ich dachte auch als Junge immer, dass Counter-Strike und Half-Life, ich habe die Ähnlichkeit gesehen, aber ich dachte, das wäre einfach vom selben Entwickler oder vom selben Publisher. Und bei Half-Life war es so, zum einen fand ich das Setting großartig. Die Art des Storytelling war cool, wie du selber auch gesagt hast. Es geht jetzt nicht so krass in Richtung Sci-Fi, aber du kämpfst halt auch unter anderem gegen Aliens, was ja schon Sci-Fi ist. Und dann war es auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht viele Ego-Shooter in dem Bereich gezockt. Und dann war es so, auch das, wie das Worldbuilding gemacht ist, dieses Schlauchsystem, dass du dich linear durch eine Karte bewegst, dass du quasi Meilensteine hast, die du abarbeiten musst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Grafisch fand ich es für damalige Verhältnisse und ich glaube auch, dass das ein Erfolgsrezept für Counter-Strike war. Das war für die Zeit, also wir reden ja auch wieder Anfang der 2000er, das war für die Zeit grafisch das Nonplusultra. Das war richtig gut. Und das hat mich als Kind, als Junge, Kind war ich da nicht, das hätte man nicht. Aber als Junge, das hat mich sehr geprägt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und letztendlich ist es für mich auch ein purer Nostalgiefaktor. Also immer, wenn ich irgendwas mit Half-Life sehe oder auch wenn ich jemanden mit dem Valve-Logo rumlaufen sehe, denke ich mir immer, ja, Half-Life, schon ein geiles Spiel. Und deshalb ist es bei mir auf jeden Fall Platz 3.
Ja, krass. Wenn das bei dir Platz 3 ist, bin ich mir echt gespannt, was noch 1 und 2 werden. Half-Life habe ich auch in der Liste. Jetzt kann man sich ja denken, wenn ich nur noch jetzt 3 Titel habe, auf welchem Platz das vielleicht landen könnte. Aber ja, sage ich dann gleich nochmal was dazu. Bei mir ist Platz Nummer 3 Unreal Tournament 2004. Hast du das mal gespielt für den PC?
Habe ich. Ich habe es nie in einer Gruppe gespielt, beziehungsweise ich komme wieder auf diesen kompetitiven Modus zurück, wo ich ja eh nicht gut drin war. Ich habe es gespielt, tatsächlich auch eine Zeit lang, aber dann hat es für mich komplett den Reiz verloren. Also ich kenne es gut und es ist ja, ich weiß gar nicht, ob es heute noch ein E-Sport-Titel ist. Es war auf jeden Fall mal lange Zeit ein E-Sport-Titel, gerade in der Anfangszeit. Cooles Spiel, keine Frage. Grafisch sehr geil, also mit den ganzen Fantasy-Waffen und jetzt fällt mir die Phrase nicht ein. Wie ist es nochmal? Ultra-Kill, Monster-Kill und diese Kills auf jeden Fall. Also jeder, der das gezockt hat, weiß, was ich meine. Haben natürlich auch einen krassen Impact auf die Industrie gehabt oder auf die ganze Gaming-History. Das auf jeden Fall.
Ja. Also ich habe gerade nochmal recherchiert, UT 2004 erschien wohl 2004, okay, es macht Sinn, ja, ich dachte 2003 hatte ich erst gelesen, wie dem auch sei, auf das eine Jahr kommt es auch nicht an, aber ich habe das damals gespielt, als ich dann zum ersten Mal einen eigenen PC besessen habe. Vorher hatten wir halt einen Familiencomputer, das war ein Pentium 2, da konntest du halt so gefühlt so PlayStation 1 Titel von der Grafik her drauf spielen. Half-Life wäre da vielleicht noch mit 15, 20 Frames drauf gelaufen, also es war noch nicht wirklich Gaming. Und dann habe ich aber mit 13 Jahren für die Schule dann halt, so habe ich es zumindest meiner Mutter verkaufen können, einen, in Anführungszeichen, Lern-PC mir gekauft und da halt UT 2004 drauf gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob das sogar ab 12 war das Spiel oder ab 16, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es 2004, dann, wo ich 14 war, schon spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter da zwei Augen zugemacht hat oder ja. Jedenfalls UT 2004 habe ich auch nur mit Bots gespielt, also gegen Bots meine ich, weil schlicht und ergreifend aus dem Grund LAN-Partys gab es bei mir nicht in der kleinen Stadt so richtig und wir hatten halt damals nur ein 56K-Modem, damit konntest du halt noch nicht online gegen andere spielen wirklich. Das kam ja später mit dem DSL 1000. Genau, aber das, wie gesagt, mein Platz Nummer 3. So, jetzt wird's spannend. Bastian, Platz Nummer 2, was ist bei dir?
Platz Nummer 2, ich muss da ein bisschen das Regelwerk dehnen, sag ich mal, aber ich muss es so sagen. Es ist eine Trilogie von Spielen. Es ist Call of Duty Modern Warfare, und zwar 1, 2, 3. Diese Serie ist für mich, abgesehen von meinem Teil 1, die beste Ego-Shooter-Reihe, die es meiner Meinung nach auf diesem Planeten gibt. Kommt nichts drüber. Sowohl was Storytelling angeht, und wir gehen ja hier auch fast schon in die Richtung, die Modern Warfare-Reihe hat ja auch einen sehr krassen storylastigen Anteil, aber es sind halt immer noch Shooter oder Ego-Shooter. Und die drei Teile sind für mich legendär. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Waffen, ich liebe das Gameplay, ich liebe die Art und Weise, wie man sich in dem Spiel bewegt. Die Gameplay-Mechaniken sind sehr intuitiv. Ich meine, gut, ein Shooter ist jetzt nicht meines Erachtens immer hochkomplex, zumindest wenn man Singleplayer spielt. Aber es war das Setting. Also man hat sich wirklich, und haben wir halt, oder ich habe es halt auch wieder, ich habe gerade mal geguckt, Modern Warfare 2 kam 2007 raus. Also wenn, das ist auch fast 20 Jahre her. Ich habe es, glaube ich, 2010 oder so gespielt oder vielleicht auch schon 8, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war tatsächlich für mich immer so ein Ding. Ich habe immer schon eine gewisse Affinität zu Soldaten und sowas gehabt. Ich war auch mal bei der Bundeswehr, aber das ist ein völlig anderes Thema. Ich fand, die Modern Warfare-Reihe ist in Bezug auf ein guter Shooter, der aber gleichzeitig auch die Grausamkeit des Krieges zeigen kann oder zumindest das ein bisschen reflektiert, aber gleichzeitig auch großen Spielspaß durch ein gutes Storytelling, durch eine gute Gameplay-Mechanik und auch durch ja einfach den Look. Die Grafik war halt für 2007 unfassbar gut. Also es gab wenige Titel, die da mithalten konnten, zumindest für PC, soweit ich es jetzt noch erinnere, aber ich kann mich da auch komplett irren. Was gibt's noch zu sagen? Zocke ich bis heute. Also ich habe natürlich auch die Remaster-Teile gespielt, die ich auch cool finde, aber die kommen nicht an das Original an. Und also wenn ich es runterbrechen müsste, ich spiele die Modern Warfare-Teile, also alle drei, mehrmals im Jahr. Und das jetzt schon seit, ja, schätzungsweise seit fast 20 Jahren.
Ja, kommen wir zu Platz 2. Das ist bei mir jetzt Half-Life, auch für den PC. Da hast du jetzt schon auch vieles gesagt. Ich könnte vielleicht nur noch ergänzen, dass ich da zum ersten Mal, glaube ich, auch auf das Thema Modding, was wir in der Folge 1 besprochen haben, privat ja zu Gesicht bekam. Denn es gab damals, ich weiß nicht, hast du das vielleicht mal gespielt, es gab auf der einen Seite so eine Matrix-Mod für Half-Life. Und eine Dragon Ball Z-Mod, wo du beides in Third Person allerdings gespielt hast. Sehr geil. Ja, das war sozusagen noch, was ich ergänzen konnte. Also, dass Half-Life nicht nur Counter-Strike 1.6 ins Leben gerufen hat, sondern auch viele andere Mods und einfach den Grundstein gelegt hat für modernes Gameplay in Ego-Shootern. Bastian, was ist bei dir Platz Nummer 1?
Call of Duty 2. Ist für mich der geilste Shooter, den es gibt. Grafik brauchen wir nicht drüber reden. Ich muss überlegen, wann kam 2 raus? Müsste 3 oder 4 gewesen sein, also 2003 oder 2004. Ich weiß es nicht genau. Ist für mich gerade so Zweiter Weltkrieg, das Setting, man wird in der Normandie abgeworfen und ich weiß nicht, das ist für mich der geilste Shooter. Also ich habe den, ich weiß nicht, wie oft ich das gezockt habe. Zocke ich auch immer noch ab und zu im Jahr. Nie mehr ganz durch, also ganz durchgespielt ist ein paar Jahre her, dass ich es habe, aber das war die Waffendarstellung und auch dieses, ich muss auch sagen, vielleicht wird das nie so offen kommuniziert, aber es ist ja nun mal Teil in manchen Shootern. Es hatte schon seinen Reiz, gegen das böse Nazi-Regime damals zu kämpfen. Also ich weiß nicht, wie es anderen Menschen damit geht und ich möchte das natürlich nur auf mich selber beziehen, nicht auf andere. Aber für mich war das damals so ein Ding, das hatte was. Also so auf den Seiten der Alliierten und der Russen gegen die Deutschen, gegen die bösen Deutschen. Es hatte was. Also es ist ein Spiel, was zu einer guten Zeit, denke ich, rauskam, weil es da grafisch auch noch, es war modern für die damalige Zeit. Es war grafisch jetzt aber nicht over the top. Aber gleichzeitig war es genau so, dass es, ich weiß gar nicht, wie viele Preise das Spiel abgeräumt hat. Und es ist auch bei vielen Leuten, glaube ich, noch eines der All-Time-Favorites. Geht über das Kampfsystem, geht über die, die Dialoge, die geführt werden, geht über die Synchronisation, über die Soundeffekte, die Musik. Ist für mich ein absoluter Klassiker. Und wenn ich es benennen müsste, ist es für mich mein Nummer-1-Shooter, weil jedes Mal, wenn ich das zocke, kriege ich ein Grinsen im Gesicht und erinnere mich daran zurück, wie ich das erste Mal oder beziehungsweise vermeintlich erste Mal als Junge gespielt habe. Und das ist immer, es macht technisch viel Spaß. Es ist super linear, also man braucht da jetzt nicht irgendwie auf, also das denke ich, ist eben klar, die Shooter von damals. Damals gab es ja noch gar keine richtige Open-World-Thematik. Das ist ja erst in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, so richtig hart geworden. Ja, mehr kann ich, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Pick. Ich habe das Spiel erst so 2006, 2007 zum ersten Mal gespielt, also nachgeholt. Und ich muss auch sagen, das war so gefühlt, als würdest du den Film, wie heißt er, der Soldat James Ryan, einfach so in Spielform nachspielen, mehr oder weniger, zumindest in manchen Szenen. Unheimlich gut gemacht, ja. So, mein Platz 1 ist Counter-Strike 1.6. Ich habe so viele unzählige Stunden in Fun Wars, in sogenannte FWs, investiert in der Schulzeit, dass ich sie gar nicht zählen kann. Also das müssen bestimmt tausende Stunden gewesen sein mit Freunden. Das war so auch dieser typische Tagesablauf damals in der, es müsste 8. Klasse gewesen sein, denke ich mal. 13 Uhr Schulschluss, schnell nach Hause gerannt, in einer halben Stunde da gewesen. Busse fuhren zu meiner Straße nicht direkt, so deswegen musstest du halt zu Fuß nach Hause laufen und dann schnell was gegessen und dann ran an den PC, ICQ an, Teamspeak an und natürlich dann Counter-Strike 1.6 gestartet. Ich war damals jedoch auch zu schlecht für so einen richtigen Clan. Also zwar war das Internet schon stabil, also man konnte endlich online zocken. Unreal Tournament war dann schon gar nicht mehr so präsent für mich, denn ja, meine Freunde spielten, wie gesagt, Counter-Strike 1.6 und ich gehörte dann dazu, zu unserem eigenen privaten Clan, würde ich es mal vielleicht nennen. Ja, und zu Counter-Strike 1.6 hatte ich ja auch in der Special-Folge eine kleine Anekdote erzählt. An dieser Stelle vielleicht dann doch mal der Hinweis, gerne mal reinhören in die Special-Folge, wo ich einen kleinen Monolog dazu halte, zu meiner Kindheit und Jugend, wie ich an Videospiele kam. Ja, Bastian, dann haben wir unsere Top 5 of all time besprochen. Any last words zu unserer Folge Nummer 2? Willst du noch was loswerden?
Geht so ein bisschen auf die Anfangsthematik. Wir sind ja mit dem Thema Killerspiele in die ganze Thematik eingestiegen. Je nachdem, ob ihr euch das anhört oder nicht. Meiner Meinung nach, zeigt euren Kids, was sogenannte Killerspiele oder Shooter sind. Weil mitkriegen durch die Schule werden sie sowieso. Das haben wir schon. Das hat unsere Generation, die jetzt auf die 40er zugeht. Das werden auch kommende Generationen haben. Das Ding bei Shootern oder bei der generellen Gewaltdarstellung in Gaming, in Filmen, in Büchern ist Aufklärung durch die Eltern, dass den Kids beigebracht wird, dass es solche Inhalte auf der Welt gibt. Verschließen kann man sich davor sowieso nicht, wird auch gar nicht klappen. Und geht tolerant mit sowas um, weil am Ende, ich bin Gamer aus Überzeugung und werde es mein Leben lang bleiben. Also es gibt wenig in meinem Leben, was ich über Gaming setzen würde. Aber Gaming ist Zeitvertreib. Und Gaming, auch wenn es international immer noch nicht so gesehen wird, Gaming ist eine Art von Kunst, ist eine Art von Kulturgut der Menschheit und genauso sollte man es auch betrachten. Setzt da nicht zu viel rein, setzt da nicht zu viele gesellschaftliche Themen rein, auch wenn das thematisch vielleicht manchmal in Spielen vorkommt. Es ist Gaming, es soll Spaß machen, es soll einen Zeitvertreib geben, es soll eine Ablenkung vom stressigen Alltag sein. Dafür ist Gaming da.
Sehr gut, dem kann ich auch gar nicht mehr viel beipflichten. Ja, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem Monat wieder mit einem weiteren spannenden Thema, das wir noch erörtern müssen. Also, viel Spaß mit dieser Folge und lasst doch mal gerne einen Kommentar da oder vielleicht auch eine Sternebewertung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.